Also viele Dinge mache ich tatsächlich selber. Ich suche mir aber auch immer Fachleute, die sich dann gegebenenfalls damit auskennen.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Oldenburgischen Landschaft.
Wir berichten hier aus dem kulturellen Leben im Oldenburger Land.
Wir sprechen mit Menschen, die die Kultur im Oldenburger Land mitgestalten.
Wir sind Oldenburg, das Land.
Menschen erzählen.
Bei unserer neuen Folge. Heute werden wir die Reihe der Mitarbeitergespräche fortsetzen und ich spreche mit Sabrina Colata aus der Geschäftsstelle. Hallo Sabrina.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, danke.
Du bist seit 2013 in der Geschäftsstelle. Wie kam es denn dazu?
Ich habe bis 2012 mein Masterstudium in Bremen in Kunst- und Kulturvermittlung absolviert und habe während des Studiums ein Ausstellungsprojekt gemacht. Und das hat mich hier nach Oldenburg geführt und da habe ich die oldenburgische Landschaft kennengelernt und dann hier erstmal ein Praktikum gemacht. Und glücklicherweise konnte ich dann gleich im Anschluss mein Volontariat hier beginnen, das ich von 2013 an gemacht habe.
Mhm. Und bei der Volontariat hattest du ja auch schon ein Thema.
Ja, das hat sich auch ganz glücklich gefügt. Und zwar war ja zu der Zeit gerade ein neuer Präsident im Amt, Thomas Kossendey.
Ja.
Und ich habe über die Zeitschrift Kulturland erfahren, dass er es begrüßen würde, wenn es denn auch Unterrichtsmaterial mit regionalem Schwerpunkt gäbe, das wir hier von der Landschaft anbieten könnten. Und das hat mich gleich total begeistert und habe ich gefragt, ob ich das nicht mal in Angriff nehmen könnte, das Projekt.
Ich finde, das ist ein ziemlich großes Projekt und es geht ja auch bis heute noch weiter, kommen wir später noch zu. Aber vielleicht erfahren wir noch ein bisschen über deine Hintergründe. Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, Kunstgeschichte zu studieren? Oder und wo hast du studiert? Und was war vorher?
Muss ich tatsächlich ziemlich weit vorne anfangen. Ich hatte nämlich einen ganz, ganz tollen Kunstlehrer in der schon in der Mittelstufe und auch in der Oberstufe. Und der hat mich total für Kunst begeistert und besonders auch für die theoretische Seite und für die Kunstgeschichte und wie sich die unterschiedlichen Stile alle entwickelt haben. Und das hatte ich auch immer weiter so verfolgt, wollte aber eigentlich beruflich erstmal was ganz anderes werden, nämlich die evangelische Diakonin.
Okay.
Und habe auch ein freiwilliges soziales Jahr in dem Bereich gemacht, was ganz, ganz toll war. Und trotzdem habe ich gemerkt, da ist aber noch so dieses andere Interesse, nämlich Kunstgeschichte oder Kunst an sich auch, das ich gerne weiter verfolgen würde. Und deswegen habe ich mich dann doch entschlossen, Kunstgeschichte zu studieren.
Mhm.
Beziehungsweise habe erstmal angefangen, Kunstpädagogik zu studieren in Osnabrück und bin dann da noch weiter zur Kunstgeschichte dann übergesiedelt.
Mhm. Du bist auch noch ein Magister, oder?
Nee, ich bin schon Bachelor.
Ach, du bist schon Bachelor, okay.
Absolvent, ja.
Weißt du noch, worüber du deine Masterarbeit geschrieben hast?
Meine Masterarbeit habe ich über Denkmalvermittlung geschrieben. Und meine Bachelorarbeit habe ich tatsächlich über ein regionales Thema geschrieben, hier im Oldenburger Land, nämlich über die Alexanderkirche zu Wildeshausen.
Genau, dann hat es dich in die oldenburgische Landschaft verschlagen, wo du im Prinzip auch bei der Vermittlung so ein bisschen geblieben bist, wenn ich mir das mal so angucke. Magst du uns ein bisschen mehr erzählen von diesem Lehrerportal, so wie es intern heißt?
Ja, genau. Also dieses Internetportal, was ja auch unsere Themenseite ist, oldenburgerlandentdecken.de, das ist entstanden für dieses Unterrichtsmaterial, um es da eben kostenfrei abrufen zu können und ganz ohne größere Hürden, ohne Anmeldung. Das war ganz, ganz wichtig, dass man da auch einfach und bequem drankommt, wenn man daran interessiert ist.
Und das beinhaltet auch ein bisschen mehr, nämlich zum Beispiel eine Art digitales Geschichtsbuch, das aber kartenbasiert ist, wo man ein bisschen was über die Geschichte des Oldenburger Landes erfahren kann. Und an anderer Stelle dieses Portals sammeln wir auch Tipps, Links und Hinweise, die so für Lehrkräfte oder auch einfach für Menschen interessant sein könnten, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Mhm. Und sich da Ideen holen möchten oder die einfach auf der Suche sind, wo man noch mehr Inhaltliches über das Oldenburger Land erfahren kann. Dann findet man da auch ganz hilfreiche Links und Datenbanken.
Regionalgeschichte ist ja gar nicht so im Curriculum vorgesehen.
Doch, ist es in der Tat. Also es gab 2011 einen Erlass des Kultusministeriums, da das erste Mal, der wurde auch immer wieder neu aufgelegt. Und der nennt sich die Region und ihre Sprache im Unterricht. Und das war auch mit der Anlass, dieses Projekt aufzunehmen.
Okay, also wenn ich jetzt Geschichtslehrer, ich sag mal, an einer 9. Klasse bin und sage, Mensch, ich möchte mal ein bisschen was zur Geschichte der Wesermarsch meinen Schülern beibringen, dann kann ich auf dieses Portal gehen und finde dann auch was dazu. Oder wie gehe ich dann vor?
Ja, also mit einem ganz speziellen Thema im Hinterkopf muss man natürlich ein bisschen Glück haben, dass das da auch vertreten ist. Das Ganze wächst, ich sag mal, organisch. Mhm. Es kommt immer wieder was Neues dazu und wächst so ein bisschen, ich sag auch mal, zufallsbedingt, je nachdem, mit welchen Fachleuten man jetzt auch gerade so zusammengekommen ist, um da ein neues Thema zu machen. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall was für Geschichtslehrer, 9. Klasse, also jetzt gerade im Bereich Wesermarsch würde man da was finden, beispielsweise zu den Stedingern. Mhm. Oder es gäbe auch noch jetzt gerade so für diese Altersklasse, 9., 10. Klasse, haben wir im Oldenburger Land beispielsweise was zum Thema Vertreibung nach 1945 und den Vertriebenen, die dann hier ins Oldenburger Land gekommen sind und wie die eben aufgenommen wurden und was sie hier für Spuren hinterlassen wurden. Das ist auch ein Thema, das man da finden kann. Ansonsten ist das ziemlich breit gefächert, einmal quer durchs Oldenburger Land, also ganz verschiedene Themen, die man da finden kann. Dann müsste man vielleicht auch einfach ein bisschen stöbern. Es ist aber insofern einigermaßen einfach, weil wir immer versucht haben, das auch kenntlich zu machen, wo man denn im Curriculum anknüpfen kann mit dem jeweiligen Thema.
Das ist natürlich sehr praktisch für Lernen. Und wie wird so ein Material erstellt? Machst du das selber? Setzt du dich hin und schreibst etwas? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also viele Dinge mache ich tatsächlich selber. Ich suche mir aber auch immer Fachleute, die sich dann gegebenenfalls auch besser damit auskennen. Kommt natürlich immer aufs Thema an. Also ich habe jetzt diesen kunstgeschichtlichen Hintergrund und eben auch so ein gewisses Hintergrundwissen hier zur Geschichte des Oldenburger Landes. Aber es gibt natürlich auch Themen, die da meine Kompetenz übersteigen. Aber wir sind ja hier ganz gut organisiert und aufgestellt durch die Arbeitsgemeinschaften, die wir haben, wo ja unheimlich viele Menschen drin sind, die sich mit ganz unterschiedlichen Themen auskennen. Und da versuche ich mir dann immer jemanden zu holen, der mich da auch unterstützt.
Ich habe letztens noch mal nachgezählt, wir haben knapp 500 ehrenamtliche Menschen in unseren Arbeitsgemeinschaften.
Ja,
also wenn da nicht irgendwie für jedes Thema einer bei ist, dann weiß ich auch nicht.
Sollte man meinen, genau. Bisher war ich immer ganz gut mit fachkräftigem Rat.
Ja, sehr schön. Gehen wir nochmal einen kurzen Schritt zurück. Kommst du gebürtig aus dem Oldenburger Land oder aus Osnabrück? Oder wo kommst du eigentlich weg?
Geboren bin ich eigentlich in Berlin, aber wir sind dann kurz bevor ich in die Schule gekommen bin, nach Bremen gezogen. Und da wohne ich ja auch immer noch.
Mhm. Ach so, als du studiert hast, bist du dann nur kurz aus Bremen ausgewandert.
Genau, also dann war ich die Woche über in Osnabrück, war aber tatsächlich dann an den Wochenenden meistens auch in Bremen.
Ach Mensch, ja, okay, gut. Also die Verbindungen zwischen Oldenburger Land und Bremen sind schon sehr eng. Da machen wir übrigens auch nochmal eine Folge zu. Aber
es trennt ja im Grunde auch nur die Weser.
Nur die Weser, genau. Das ist ein kleines Flüsschen, ne?
Ja.
Genau, also du hast dann angefangen mit dem Themenportal während deines Volontariats. Hattest du auch noch andere Aufgaben während des Volontariats, die sich auch heute noch, die du auch heute noch machst, oder hat sich das dann geändert im Laufe der Jahre?
Das hat sich ein bisschen geändert. Also damals war noch eine meiner Aufgaben die Koordination eines Buchprojektes, nämlich Baudenkmäler im Oldenburger Land. Mhm. Auch immer gern als Baudenkmalführer bezeichnet und wahrscheinlich noch ein bisschen bekannter als unter seinem eigentlichen Titel. Genau, da waren ganz viele Autoren dran beteiligt und meine Aufgabe war es eben, die so ein bisschen zusammenzuführen und letztendlich alle Beiträge, die dabei entstanden sind, zusammenzubringen und daraus ein Buch zu machen. Und das ist inzwischen abgeschlossen, hat einige Zeit gedauert, aber ist inzwischen abgeschlossen. Aber Buchprojekte sind auch jetzt immer mal wieder meine Aufgabe.
Ist übrigens auch ein ganz tolles Buch geworden. wir haben ja auch was hier als Kirchenführer gilt, was hier als Kirchenführer benannt wird. Den hast du doch auch mit betreut, oder?
Ja, genau. Das ist ja eine ganze Kirchenführerreihe, nennt sich Kirchen im Oldenburger Land und knüpft an die Bücher von Wilhelm Runge an, die vor einigen Jahren entstanden sind, in den 80er Jahren, und wo er viele Kirchen des Oldenburger Landes beschrieben hat, was inzwischen aber auch einfach überarbeitungswürdig ist. Und daran anknüpfend haben wir dann diese Reihe aufgelegt, Kirchen im Oldenburger Land. Und die ersten beiden Kirchenführer, nämlich zur St. Egidiuskirche in Berne, und zur St. Ansgari-Kirche in Kirchhatten, die habe ich quasi als Pilotprojekt auch selbst verfasst und habe da die Struktur sozusagen entwickelt und dieses Konzept auf die Beine gestellt, wo sich jetzt auch die Kirchengemeinden oder weitere Autoren mit weiteren Kirchen des Oldenburger Landes dran anschließen können.
Also mal kurz zum Verständnis, das ist eine Kirche, die in diesem Kirchenführer vorgestellt wird.
Es ist jeweils eine Kirche, genau. Es ist immer ein kleines Heft, eine Broschüre zu einer Kirche des Oldenburger Landes.
Und die kann sozusagen, du hast so ein Schema F entwickelt, nachdem sich jede Kirche im Oldenburger Land theoretisch auch präsentieren könnte.
Ja, genau. Also das hat dann, ist so ein relativ klassischer, kunsthistorischer Zugang, der sich in diesem Konzept ausdrückt. Also, ja. Chronologisch vorgegangen mit der Baugeschichte und dann aber auch mit so einer Art Rundgang, so dass man alles einmal in Augenschein nimmt. Mhm. Und auch den Besucher, der dann dieses Heftchen hoffentlich dann in Händen hält und das liest, auch zum genauen Hinsehen einfach einlädt.
Okay. Also es ist weniger so eine wissenschaftliche Publikation als den allgemein interessierten Menschen?
Es hat durchaus einen wissenschaftlichen Anspruch, aber ist natürlich versucht, so zu schreiben, dass es auch ansprechend wirkt und man sich auch einfach da so ein bisschen reinlesen kann und Lust entwickelt, da nochmal hinzugehen zu der Kirche.
Okay. Und der Baudenkmalführer war jetzt aber, waren jetzt mehrere Denkmäler, das war ein anderes Prinzip, oder?
Genau, das ist behandelt sozusagen die ganze Bandbreite an Denkmälern, die wir so im Oldenburger Land haben, stellt aber eine Auswahl dar. Alles andere würde den Rahmen komplett sprengen.
Ich wollte gerade sagen, was zählt denn alles zum Denkmal? Also bis hin zur Statue, über Gebäude, Kirchen?
Genau, also wir haben Denk- und Erinnerungsmale, wir haben aber auch Kirchbauten, öffentliche Bauten, Wohnbauten. Da gibt es nochmal Untergruppierungen in Wohn- und Geschäftsbauten und reine Wohnbauten. Wir haben sogar Denkmäler in Hinsicht auf Küstenschutz, auch Verkehrsinfrastruktur, selbst da gibt es Denkmäler. Da staunt man tatsächlich, was sich da alles auftut.
Wer legt eigentlich fest, wann ein Denkmal ist? Gibt es da Kriterien oder ein Siegel oder wo kommt also, das her?
Ja, also ein Kriterium ist der zeitliche Abstand. Mhm. Da ist man inzwischen, glaube ich, so ungefähr bei den 70er, 80er Jahren auch angekommen. Aber so ein gewisser zeitlicher Abstand ist schon notwendig. Das ist sehr selten, dass etwas direkt unter Denkmalschutz gestellt wird, was gerade erbaut wurde. Ja, und dann gibt es ja noch irgendwie weitere Kriterien, die dann, ja, wie soll man das sagen, gewissen kulturell in Anspruch haben oder eben als Kulturgut oder fürs kulturelle Gedächtnis der Gesellschaft auch wichtig.
Oh, schwierig.
Ja, auch schwierig darzustellen. Naja, und letzten Endes gibt es ja das jeweilige Landesamt für Denkmalpflege, die dann das Objekt dann unter Schutz stellen.
Ja gut, dann ist es eindeutig, ne?
Genau.
Es gibt ja auch viele
Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass Gebäude oder Objekte unter Denkmalschutz gestellt werden.
An dieser Stelle kann ich ja kurz darauf hinweisen, dass im September jedes Jahr der Tag des offenen Denkmals stattfindet. Dieses Jahr war das am 13. September und die europäische Landschaft hat sich auch daran beteiligt. Und das Gebäude, in dem wir hier gerade sitzen, an der Gartenstraße 7, ist ein historisch interessantes Gebäude. Möchtest du uns auch was dazu sagen?
Ja, ein absolut tolles Haus. Es ist hat einen klassizistischen Kernbau, ist im Zuge des klassizistischen Stadtumbaus so ab 1806 entstanden. Also zu der Zeit hat Oldenburg ja gerade unter Herzog Peter Friedrich Ludwig sein neues Gesicht bekommen. Und dann gab es natürlich auch eine kleine Unterbrechung durch die französische Besatzung und danach wurde es hier ja wurden Grundstücke immer dichter gebaut. Und 1824 entstand dann eben das Haus Gartenstraße 7. Und es war auf jeden Fall zeitweise eine Bürgermeistervilla. Mhm. Es ist nämlich nicht ganz nachzuvollziehen, wer tatsächlich der Bauherr war. Es ist auf jeden Fall ein Advokat Karl Scholz, so steht es im Brandkassenregister, wo man das ja ganz gut nachlesen kann, wer der eigentliche Ursprungseigentümer des Gebäudes war. Da zu der Zeit in dieser Familie aber alle irgendwie Karl Scholz hießen, beziehungsweise einen Karl in ihrem Vornamen hatten, ist das nicht ganz nachvollziehbar. Es war entweder Kaspar Gottlieb Karl Scholz oder Karl Christian Scholz, der Vater. Beide waren aber nacheinander Bürgermeister der Stadt Oldenburg. Und somit war das Haus auf jeden Fall eine Bürgermeistervilla.
Wow, ein großes Ehre für die Geschäftsstelle.
Genau, ja. Und dann ist das Haus auch erstmal in Familienbesitz geblieben und wurde dann Ende des 19. Jahrhunderts, 1892, an den großherzoglichen Archivrat Georg Sello verkauft. Mhm. Das ist vielleicht manchen auch ein Begriff. Wurde da schon ein bisschen umgebaut. Sein heutiges Erscheinungsbild hat das Gebäude aber maßgeblich dann 1898 bekommen, als es dann wieder verkauft wurde, war ja nur wenige Jahre später dann. Aber da ging das dann an einen Bremer Fabrikanten, Tölken war der Name, und der hat das Haus tatsächlich ganz groß umbauen lassen und seinen eigenen Ansprüchen angepasst. Das hat einen großen rückseitigen Anbau bekommen und auch noch so einen verbindenden Mitteltrakt, da wo man heute reingeht. Und da hat er sich auch einen namhaften Architekten zu eingekauft, beziehungsweise zwei, nämlich Georg Eberhard Gildemeister und Wilhelm Sunkel. Mhm. Und Gildemeister war auch in Italien unterwegs und diese italienischen Einflüsse in der Architektur kann man auch heute noch sehen, nämlich beispielsweise in der Eckrustizierung.
Das, in der was?
Das ist das, was man quasi am Rande des Gebäudes sehen kann. Oder auch in diesen überdachten Balkonen, die man am Gebäude entdecken kann mit den Rundbögen. Das sind sogenannte Loggien und ein typisches toskanisches Architekturmerkmal.
Also ganz spannend. Fotos.
Ganz spannend auch in dieser Richtung mal genauer zu gucken, wenn man hier bei uns vorbeikommt.
Ja,
ja, und dann ist das Haus, wenn man jetzt mal ins 20. Jahrhundert springt, dann in den 70er Jahren an die EWE gekommen. Mhm. Die hat das Haus gekauft und hat hier ja zum einen ganz umfangreiche Wiederherstellungsmaßnahmen machen lassen. Unter anderem wurde das tolle Treppenhaus rekonstruiert, das man ja hier sehen kann, wenn man uns mal besucht.
Macht was her.
Ja, hat übrigens Rudolf Alexander Schröder entworfen.
der ja eigentlich Schriftsteller war, aber eben auch Innenarchitekt. Und dieses tolle Treppenhaus ist zwischenzeitlich irgendwie verloren gegangen.
Nein.
Keiner weiß wie oder wohin es gekommen ist.
Wie ist eine interessante Frage.
Ja. Das Haus muss dann irgendwie zeitweise über eine rückseitige Treppe, also schon im Haus, aber weiter hinten liegend irgendwie begehbar gewesen sein. Aber so genau weiß ich das tatsächlich auch nicht. Und die EWE hat eben dieses Treppenhaus rekonstruieren lassen und wiederherstellen lassen und hat das ganze Gebäude aber auch insofern modernisiert, dass man es jetzt für Büronutzung verwenden konnte. Ja, und dann ist ja Ende der 70er Jahre, also wirklich zum Ende hin, Dezember 1979, ist dann hier die Oldenburgsche Landschaft eingezogen. Mhm. Und seitdem belegen wir ja auch den Großteil der Räumlichkeiten hier.
Und das ist ein tolles Arbeiten hier.
Ja, absolut.
Das ist richtig, genau. Was macht dir denn am meisten Spaß an deiner Arbeit?
Am meisten Spaß macht mir, dass die Arbeit so vielfältig ist und es so viele tolle Ideen und Projekte gibt und man auch immer wieder mit so vielen interessanten Leuten in Kontakt kommt, die einen auch wieder auf neue Ideen bringen oder tolle Ideen mitbringen, wo sich einfach ganz viel draus machen lässt und dass man eigentlich auch nie ausgelernt hat, sondern immer was Neues erfährt über das Oldenburger Land.
Ich habe noch eine Frage von Anton. Anton hat ja den Podcast hier begonnen und leider, für uns leider, ist Anton jetzt nicht mehr bei uns und er studiert jetzt. Aber er hat eben noch ein paar Folgen mit vorbereitet und Anton wollte gerne wissen, was in Bezug auf die Baugeschichte und was in Bezug auf die Baugeschichte im Oldenburger Land besonders typisch ist. Also gibt es hier etwas, was es im Rest der Welt oder zumindest in Deutschland nicht mehr so gibt?
Naja, also ein besonderes Merkmal ist ja beispielsweise, dass die Oldenburgische oder dass die Stadt Oldenburg noch so eine flächendeckende klassizistische Bebauung hat.
Mhm.
Also hier kann man ja wirklich noch ganz, ganz viel Klassizismus sehen. Weil ja einfach wenig Kriegsschäden hier vorhanden waren. Leider ist dann ja nach dem Krieg noch viel abgerissen worden und unter die Räder gekommen, muss man ja so sagen. Größtenteils ja auch zugunsten des Autoverkehrs. Aber ich finde, das ist schon eine Besonderheit, dass man hier noch so viele Überreste eines einheitlichen Baustils entdecken kann.
Mhm.
Vielleicht was ganz Interessantes ist, dass man ja einen ganz guten Unterschied sieht, was so Nordoldenburger Land und Südoldenburger Land angeht, nämlich dass im Nordoldenburger Land noch viel historische Bebauung vorhanden ist, während im Südoldenburger Land das maximal so ins Historistische zurückgeht, also so ins 19. Jahrhundert, weil da einfach immer viel Geld oder viele finanzielle Mittel auch vorhanden waren, um auch neu bauen zu können.
Ja.
Manchmal ist es ja tatsächlich dann im Nachhinein ein Segen, wenn da kein Geld für da war, weil dann auch einfach mehr geblieben ist.
Ja, interessant. Nochmal zum Themenportal. Auch eine Frage von Anton. Hast du das Gefühl, dass das Unterrichtsmaterial da gut angenommen wird? Oder es ist eher so, dass die Lehrer schon eigene Sachen haben oder andere Quellen benutzen. Hast du dann Feedback?
Also im Grunde sind die Lehrer oder auch andere Menschen, die sich dafür interessieren oder auch für verschiedene Themen des Oldenburger Landes interessieren und manchmal auch einfach nur so das Material durchlesen, um selber da noch ein bisschen mehr Kenntnisse drüber zu erlangen, da immer ganz angetan von, wenn sie davon erfahren, dass es eben so ein Angebot von uns gibt.
Mhm.
Aber ich würde mir noch viel mehr an Feedback und Rückmeldungen wünschen, um auch zu wissen, was noch so gefragt wäre, was für Themen vielleicht noch interessant wären, um die noch stärker im Unterricht einzubinden.
Mhm. Ich kann aus meiner Perspektive berichten, dass ich diese Karte mit den historischen Informationen einfach total spannend finde, weil es einfach Spaß macht, da mal sozusagen drauf zu klicken und dann ein bisschen was Neues zu erfahren und ein bisschen zu stöbern.
Ja, das war ja auch ein einfachen Zugang zur Geschichte des Oldenburger Landes bieten und einfach auf einen Blick relativ schnell Infos bieten.
Vielleicht nochmal zu den MOOC-Projekten allgemein, falls sich jemand das nicht vorstellen kann, wie entsteht eigentlich so ein Buch? Was ist das für ein Prozess? Wie macht man ein Buch? Mal so ganz blöd gefragt. Also wie erlebst du diesen Prozess?
Also bei den Buchprojekten, die ich so betreue, stehen meistens mehrere Beteiligte dahinter. Und das macht es auch ziemlich interessant. Also am Anfang steht ja immer die Idee und dann die Frage, wie man das Ganze denn eigentlich umsetzen kann. Und je mehr daran beteiligt sind, desto schwieriger ist das auch, weil natürlich alle eine unterschiedliche Vorstellung davon haben und auch unterschiedliche Interessen haben, wie das Buch letztendlich dann aussehen soll. Und dann gibt es natürlich den Autor, der erstmal seinen Text schreibt und manchmal die beispielsweise beim Baudenkmalführer eben auch viele Autoren, die dann ihren Beitrag liefern.
Und haben die dann Vorgaben oder sprichst du das mit denen ab oder schreiben die einfach vor sich hin?
Nee, das haben wir damals schon vorher festgelegt. Also wir haben gewisse Sachen abgesprochen, beispielsweise die Zeichenzahl der Absätze, die Zeichenzahl der Beiträge. Und so gewisse stilistische Merkmale, wo man sich dann natürlich von vornherein dann irgendwie auch dran halten musste. Aber es hat sich auch dann im Nachhinein noch viel aufgetan, wo man dann einfach ein bisschen angleichen musste und auch jeder Autor gegebenenfalls seinen Text nochmal überarbeiten musste. Also das waren ganz, ganz viele Einzelschritte, bis die Beiträge wirklich so waren, dass sie alle zueinander gepasst haben und ein großes Ganzes draus geworden ist. Naja, und selbst wenn es nur ein Autor ist, dann bedarf das trotzdem immer noch so einer gewissen Abstimmung zwischen, ja, beispielsweise im Fall der Kirchenführer, zwischen dem Autor, dem Gemeindekirchenrat und auch uns als Landschaft, die wir da ja auch gewisse Ansprüche dran haben, gerade weil wir in dem Fall ja auch das Konzept vorgeben. Achso, genau, wie geht's dann weiter? Ja, letztendlich, wenn dann alles soweit fertig ist und alles einheitlich ist und alles im Grunde druckfertig ist, dann muss das natürlich auch noch alles mit den Bildern zusammenpassen. Bilder sind ja nochmal so eine Sache für sich. Bis man die alle beisammen hat, die gegebenenfalls selber gemacht hat als Autor oder ja, wir können ja in gewissem Maße auch hier aus unserer Bilddatenbank noch schöpfen. Manchmal muss auch ein extra Fotograf beauftragt werden, der dann nochmal ganz gezielt Aufnahmen macht. Und wenn das alles soweit ist, dann geht das Ganze an den Verlag und wird dort gesetzt und ins Layout gebracht. Ja, und da wird nochmal alles einzeln durchgegangen, wie nun was auszusehen hat. Und nach mehrmaliger Rücksprache darf das Buch dann auch endlich in den Druck gehen. Und dann hofft man natürlich, dass man dann im Nachhinein nicht noch irgendwo den einen oder anderen Fehler findet. Oh. Aber das bleibt nicht ganz aus.
Ja. Und du warst quasi für alles dann mehr oder weniger verantwortlich, du hast alles koordiniert und Ansprechpartner war?
Genau, ich war immer die Ansprechpartnerin und habe sozusagen versucht, die Fäden zu halten und alles so zusammenzubringen.
Das stelle ich mir auch sehr spannend vor.
Ja, ist eine interessante Aufgabe.
Du hast noch einen anderen interessanten Aufgabenbereich, nämlich den Nachwuchspreis Forschung. Wie nennen wir den?
Forschung regional.
Forschung regional.
Also den Studierendenförderpreis Forschung regional.
Dankeschön. Genau, den meine ich. Ja. Was hat es denn damit auf sich?
Das ist ja sozusagen unser Nachwuchswissenschaftspreis. Und zwar können sich da alle Studierenden oder beziehungsweise Absolventen, die sich in ihrer Abschlussarbeit, egal ob Bachelor oder Master, irgendwie mit dem Oldenburger Land beschäftigt haben, bei uns bewerben und haben dann Aussicht darauf, diesen Preis verliehen zu bekommen. Und der ist auch mit 500 Euro dotiert. Ja, und
Das muss nicht immer nur aus der Richtung Geschichte kommen, sondern alle Fachrichtungen sind erlaubt. Mhm. Dann kommen dann auch manchmal ganz spannende Themen zu uns. Einsendeschluss ist immer der 1. Oktober. Mhm. Und normalerweise wird der Preis immer auf unserem Landschaftstag im März verliehen. Dieses Jahr war aber ja alles anders, so dass wir jetzt gerade erst vor kurzem den Preis in einem etwas kleineren, aber sehr feierlichen Rahmen übergeben haben. Und wir wollen mit dem Preis die regionale Forschung an den Universitäten fördern und ein bisschen dazu animieren, sich mal mit einem Thema aus dem Oldenburger Land in der Abschlussarbeit zu befassen. Viele haben das natürlich auch sowieso schon gemacht, bevor sie von dem Preis erfahren haben, aber es ist auch schön, wenn das dann so ganz erfolgreich war und dann auch wirklich einen tollen Beitrag hier zur regionalen Forschung noch beisteuert, dass das dann nochmal in besonderem Rahmen gewürdigt wird.
Ja, wir können ja auch konkret sein. Wir haben jetzt gerade in der Seefelder Mühle den Herrn Peschke geehrt oder den Preis verliehen für seine Masterarbeit über die Kolonisierung des Seefeldes, was schon sehr speziell, aber ein wirklich interessantes Thema war.
Auf jeden Fall. Ja, der hat sich auch einfach mit ganz viel Engagement und toller Quellenarbeit mit dem Thema befasst. Mhm. Das ja ihm auch einfach am Herzen lag, weil er aus Seefeld selbst kommt. Das machte die Sache ja nochmal eine Nummer spannender. Und dann hatte er ja noch das Glück, oder es war einfach toll, dass er ja auch nebenbei noch am Landesamt für Denkmalpflege hier in Oldenburg gearbeitet hat und da dann auch noch aus besonderen Quellen schöpfen konnte und die auswerten konnte, noch mit hinzunehmen konnte zu seiner Arbeit.
Nämlich Luftaufnahmen.
Ja, genau. Er hat diese LIDAR-Daten verwendet. Und zwar bedeutet das, dass dann per Flugzeug mit Laser der Boden abgetastet wird sozusagen. Und man daraus dann rückschließen kann, inwiefern der Boden im Laufe der Zeit verändert wurde.
Genau.
Und das ist natürlich nochmal so ein ganz spannender Aspekt, der da hinzukommt. Der ihn auch selber total begeistert hat.
Ja, er hat eine kleine Präsentation gehalten und die hat einen selber als Zuhörer auch schon völlig mitgerissen, weil es so spannend ist.
Genau. Ja, und da ist einfach ein super tolles Ergebnis bei rausgekommen, wofür er den Preis absolut verdient hat.
Ja, das finde ich auch. Seit wann gibt es diese Auszeichnung oder diesen Preis?
Also wir haben das 2014 ins Leben gerufen und 2015 wurde er dann das erste Mal verliehen. Mhm.
Gut, also jetzt geht es demnächst dran. Genau, ich wollte noch darauf kommen, das ist dann eine Jury, die den Preis, also die entscheidet, wer gewinnt oder wie ist das Auswahlverfahren?
Genau, also nach der Bewerbungsfrist werden die Arbeiten dann ja erstmal gesichtet und dann kommt die Jury zusammen und tauscht sich darüber aus und da gibt es immer feste Jurymitglieder, die immer dabei sind, die so die klassischen Bereiche, wie beispielsweise Geschichte und Kunstgeschichte, eben besetzen. Und sofern da mal was Ungewöhnlicheres dazukommen sollte, dann suchen wir natürlich auch noch weitere Jurymitglieder von außen.
Die so fachlich dann was dazu sagen können.
Genau, die das dann auch begutachten können. Mhm. Ja, und dann wird entschieden, wer den Preis erhalten soll.
Ja. So, dann kommen wir jetzt zu unseren drei Fragen. Am Ende jeder Podcast-Folge möchten wir unserem Gast auch noch drei Fragen stellen. Und zwar ist die erste Frage, wo ist dein Lieblingsort im Oldenburger Land?
Mein Lieblingsort im Oldenburger Land ist die Wesermarsch. Da komme ich jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, mit der Fähre an. Das ist immer ein ganz tolles Bild, überhaupt dann mit der Fähre über die Weser zu fahren und dann hinterher durch diese weiten Flächen zu fahren mit dem Auto, wo dann die Kühe grasen. Und neulich bin ich noch ein bisschen weiter oben durch die Wesermarsch gefahren, da lagen dann die Kühe regelrecht im Vorgarten und man ist durch so ganz kleine Feldwege gefahren. Und das finde ich so unheimlich urig und schön.
dass ich die Wesermarsch besonders mag im Oldenburger Land.
Was bedeutet für dich Heimat?
Heimat bedeutet für mich im Grunde Vertrautes. Aber schon in dem Sinne, dass sich das Vertraute auch verändern kann und dass man auch irgendwie immer mehr erfahren kann über seine Heimat. Also sei es jetzt, dass ich dann noch irgendwas Interessantes, Historisches erfahre, wo ich so sage, oh, das ist ja toll, dass das hier früher so war. oder auch einfach so, ja, die Blickwinkel, wie sich die Heimat im Laufe des Lebens verändert, dadurch, dass man einen Kindergartenplatz sucht oder sich damit beschäftigt, auf welche Schule die Kinder gehen sollen oder ja, irgendwie solche ganz praktischen Sachen.
Und wenn sich die Heimat noch mehr verändert, also sprich, wenn wir ein wenig in die Zukunft gucken, wie oder was tust du ganz persönlich, um im Oldenburger und Bremer Land weiterhin gut leben zu können?
Ja, vielleicht, dass ich auch versuche, meinen Kindern schon zu vermitteln, dass wir irgendwie sorgsam so mit unserem Lebensumfeld umgehen müssen oder ja auch mit unserer Umwelt umgehen müssen. Angefangen dabei, dass wir bewusst keinen Müll irgendwo fallen lassen oder ja, vielleicht auch mal versuchen, so einzukaufen, dass wir möglichst wenig Plastik verwenden. So in dem Sinne vielleicht. Meine Tochter, die macht das auch schon total gut. Also immer wenn wir irgendwo vorbeigehen, wo Müll auf dem Boden liegt, dann ist sie immer ganz empört und sagt, das ist doch nicht gut für die Natur und das darf man doch nicht machen.
Oh Mensch.
Ja. Und ja. Da ist das schon ganz gut angekommen.
Ah ja. Ja, wunderbar. Ja, Sabrina, dann danke ich dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Das war sehr spannend, sehr interessant. Ich hoffe, es hat auch unseren Hörern gefallen.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, klicken Sie gerne auf den Like-Button. Sie können auch einen Kommentar da lassen. Uns interessiert Ihre Meinung.
Wir haben die Links und die Hinweise aus der Sendung, weiterführende Tipps und einige Bilder zusammengestellt und diese sind auf unserer Webseite zu finden.
Ein- bis zweimal im Monat wird eine neue Folge veröffentlicht. Wenn Sie den Kanal abonnieren, werden Sie darüber informiert.
Hier erzählen Menschen aus dem Oldenburger Land über das Oldenburger Land, über Traditionen, über Natur und vor allem über Kultur. Wir sind Oldenburg, das Land. Menschen erzählen.